Hallo und herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der FEG Passau. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dass er dein Herz berührt.
Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Arno Blaschek. Ich bin Finanzbeamter, also kein Pastor. Und trotzdem habe ich das Privileg, mit Philipp Klein gemeinsam die Gemeindegründung hier zu leiten. Und ich bin heute hier, um euch eine Botschaft mit auf den Weg zu geben, die mich sehr beschäftigt hat. Denn ich habe Sehnsucht nach dem Paradies. Ich habe Sehnsucht nach dem Paradies. Hast du Sehnsucht nach dem Paradies? Wenn ich zu Hause auf meinem Balkon sitze, in der Sonne liege, dann ist die Sehnsucht nicht ganz so stark, weil dann denke ich, da ist schon so ein Stück Paradies, ja, wenn ich in die Ferne schaue und die Natur sehe. Aber nicht alle meine Momente verbringe ich auf dem Balkon in der Sonne. Es gibt auch Lebenssituationen, wo ich mich wirklich wünsche, dass sie vorbeigehen oder dass ich eine Lösung habe oder jemand Hoffnung weitergeben kann, der zum Beispiel schwer erkrankt ist und nicht weiß, ob er diese Krankheit überlebt. Und dann wünsche ich mir das Paradies auf Erden, dass ich ihm vielleicht meinen Arm auf die Schulter legen könnte und sagen könnte, Gott wird dich heilen, es wird gut werden. Und tief in meinem Herzen die Gewissheit hätte, dass das auch passiert. Solche Momente gibt es tatsächlich, aber noch viel öfter gibt es die Momente, wo ich das nicht genau weiß, nicht sagen kann, wo ich ungewiss bin und wo ich dann in einer großen Spannung stehe und mir manchmal wünsche, im Paradies zu sein, wo es diese Spannung nicht mehr gibt. Aber ich glaube, ich bin nicht alleine mit dieser Sehnsucht. Und ich glaube, wenn du die teilst heute Morgen, dann sind wir auch hier nicht alleine als Gruppe, sondern es gibt ganz viele Menschen, die diese Sehnsucht im Herzen haben. Ihr seht hier ein Bild, das ihr sehr oft seht, wenn ihr die Nachrichten abends anschaut oder im Internet surft. Es ist ein überladenes Flüchtlingsschiff auf dem Weg vom afrikanischen Kontinent irgendwo an die europäische Küste. Und die letzten 30 Jahre hat sich die Anzahl der Menschen verdoppelt, die geflohen sind, geflohen von Krieg, von Terror, von Unterdrückung, geflohen aus der Hoffnungslosigkeit, geflohen aus Situationen, die wir uns oftmals gar nicht vorstellen können. Und sie haben Bilder vor Augen von Europa, oftmals auch von Deutschland und wünschen sich nichts sehnlicher, als hierher zu kommen. Warum? Weil für sie hier das Paradies ist. Zumindest erscheint es so. Alles ist besser als das, was sie da erleben. Und viele von ihnen bezahlen sogar diese Hoffnung mit dem Leben, weil sie Europa nicht erreichen und auf dem Weg ertrinken. Die Sehnsucht nach besseren Lebensumständen, die Sehnsucht ein Stück weit nach dem Himmel auf Erden. Und wenn wir unser Land ansehen, bei all dem, was uns oft beschäftigt und herausfordert und wo wir denken, das könnte aber besser laufen, ist doch eins sicher. Wir haben fast paradiesische Zustände, wenn es darum geht, dass hier Krankenversorgung ist, dass wir zu essen haben, dass wir eine Vielzahl von Berufen haben und Perspektiven, die wir hier einnehmen können. Viel, viel, viel mehr als im Rest der Welt. Aber diese Sehnsucht nach dem Paradies, das sind nicht nur diese Menschen, die im Herzen tragen, sondern wir alle haben diese Sehnsucht. Und was machen wir, wenn wir quasi im Paradies zu Hause sind in Deutschland? Wir suchen uns noch ein schöneres Paradies. Das könnte dann so aussehen. Weiß jemand, was das ist? Also welchen Namen dieses Schiff trägt? Ich glaube, das ist noch ein animiertes Foto, aber es ist tatsächlich vom Stapel gelaufen jetzt im Januar. Es ist die Icon of the Seas. Icon of the Seas, Ikone der Meere heißt das Schiff. Ein Schiff der Superlative, es ist schon vor 6 Jahren in Auftrag gegeben worden. und jetzt vom Stapel gelaufen. Es hat unzählig viele Decks, Wasserrutschen, Vergnügungsparks. An Bord sind sogar ein Hochseilgarten und ein ganzer Park. Ja, ein botanischer Garten. Dieses Schiff kann 7.500 Passagiere befördern. Und 2.500 sind nochmal mit dabei, nur um diesen Passagieren das Paradies an Bord zu ermöglichen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal eine Kreuzfahrt gemacht hat. Vielleicht sieht euer paradiesischer Zustand etwas anders aus, als er jetzt hier beschrieben ist. Aber ganz egal, wir sehen uns selbst, wenn wir hier in sehr gesicherten Lebensumständen leben, wir sehen uns trotzdem nach solchen Auszeiten, nach solchen Zeiten, in denen wir einfach Abstand nehmen können von vielem, was uns auch hier zu schaffen macht. Aber wir merken auch, selbst wenn wir an Bord eines solchen Schiffes sind, wie lange halten wir es da aus? Hm? 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen, wer bietet mehr? Irgendwann wird es da auch langweilig und irgendwann müssen wir von Bord wieder in die raue Wirklichkeit, in unseren Alltag und dann holen uns die Probleme wieder ein. Die haben sich nicht in Luft aufgelöst. Das heißt, wir können nur für kurze Zeit, wenn überhaupt, den Problemen entfliehen, dem entfliehen, was uns hier in dieser Welt zu schaffen macht. Wir brauchen ein besseres Paradies als ein solches Schiff, ich sage es euch ganz ehrlich. Und zum Glück gibt es dieses bessere Paradies. Allerdings ist es noch nicht ganz verwirklicht. Der Johannes, der war auf der Insel Patmos, als kurz nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, und er hat einen Blick bekommen in die Zukunft. Und er hat das Paradies gesehen. Und das hat er in dem letzten Buch der Bibel aufgeschrieben, in dem Buch der Offenbarung. Und ich teile jetzt mal mit euch, was er da gesehen hat. Es heißt, danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Klammer auf, keine Kreuzfahrten mehr, Klammer zu. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabgekommen. Schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angststreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Wow, was für eine Perspektive. Das Paradies, die unmittelbare Nähe zu Gott, also zu dem, der uns geschaffen hat. Da wird uns nichts mehr trennen, wir werden auch keine Fragen mehr haben, die unbeantwortet bleiben dann in diesem Zeitpunkt. Was für eine Aussicht, mit allen Menschen verbunden zu sein. Uns trennt keine Rasse mehr, kein Geschlecht mehr, kein Intellekt mehr. Wir sind eine Nation, ein Volk, das vor diesem Gott steht. Und dann wird es sehr persönlich, denn es heißt, Gott selbst wird unsere Tränen abwischen. Könnt ihr euch das vorstellen? Gott stellt sich als Vater da, der dich und mich in den Arm nimmt und all diese Schmerzen, all diese Verletzungen, die wir erlitten haben, abwischt, uns tröstet. Was für eine innige Beziehung, was für eine Nähe. Und es heißt, es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, kein Schmerz und keine Angst. Tatsächlich. Das Paradies in Reinkultur. Und gerade, wie gesagt, wenn wir hier Zeiten erleben, die uns herausfordern, die uns zu schaffen machen, dann habe ich dieses Bild manchmal vor Augen und freue mich tatsächlich, je älter ich werde, umso mehr auf diesen Tag, das auch zu sehen und zu erleben. Aber wie ist es denn im Hier und Jetzt? Es gibt Kritiker, die behaupten, dass der christliche Glaube ein Vertröstungsglaube ist. Dass also Menschen diese Hoffnung ins Herz pflanzt, obwohl wir gar nicht sicher sein können, dass es dann wirklich so wird. Aber dass es ein billiger Trost für das Hier und Jetzt ist, weil wir müssen ja jetzt leben, wir müssen ja jetzt quasi mit den Herausforderungen umgehen. Und die Frage ist, hat diese Perspektive, die uns hier vor Augen gestellt wird, einen Mehrwert jetzt in unserem Leben, in deinem und in meinem Leben. Denn nur darauf zu warten wäre ein bisschen wenig, oder? Und wisst ihr, was passiert ist? Der Himmel hat sich tatsächlich geöffnet. Der Himmel hat sich geöffnet. Denn es heißt, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch, wie andere Menschen. Wisst ihr, von wem die Rede ist? Es ist offensichtlich. Jesus Christus. Gott hat seinen Sohn auf diese Welt gesandt. Gott ist Mensch geworden vor 2000 Jahren. Und wenn wir die Bibel aufschlagen, dann merken wir, was das für eine Zäsur war, weil unsere Bibel hat zwei Teile, das Alte Testament, auch der Alte Bund genannt, und das Neue Testament, der Neue Bund. Hier ist etwas ganz Entscheidendes passiert in der Weltgeschichte. Unsere ganze Zeitrechnung richtet sich hier in der westlichen Welt nach diesem Geschehen aus. Weil sich der Himmel aufgetan hat und Gott Mensch wurde. Und damit kriegen wir einen Vorgeschmack auf das, was uns erwartet. Wir sind nicht nur in einem Warteraum, nein, wir dürfen hineingucken und wir dürfen jetzt schon schmecken, einen Vorgeschmack kriegen auf das Paradies, das uns erwartet. Ja, wir leben in einer Zwischenzeit, aber wir sind gut ausgestattet mit der Nähe Gottes. Der Himmel hat sich geöffnet. Und nicht nur das, Jesus ist auf diese Welt gekommen, um uns zu zeigen, wie wir leben sollen, bis dieser Himmel tatsächlich Wirklichkeit wird und jeder Mensch ihn sehen kann. Und Jesus hat hier 30 Jahre gelebt ungefähr. Und als er wieder gegangen ist, hat er gesagt, ich lasse euch auch jetzt nicht allein, sondern ihr werdet den Heiligen Geist bekommen. Vater, Sohn, Geist. Diese dritte Form der Gottheit, die schicke ich euch, damit ihr eben nicht alleine seid, damit ihr nicht hoffnungslos seid, sondern damit ihr jetzt schon mit Gott in Verbindung leben könnt. Und das lesen wir hier. Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, Samarien und überall sonst auf der ganzen Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Wir haben es vorher gesungen. Der Friede Gottes ist nicht weit entfernt, er ist erfahrbar dort, wo wir Gott begegnen durch seinen Heiligen Geist. Es ist möglich, mit Gott in Verbindung zu leben, Verbindung aufzunehmen, getröstet zu werden und eine Kraft zu erfahren, die uns ermutigt, anders zu leben und eine lebendige Hoffnung im Herzen zu haben. Seitdem gilt, we never walk alone. Wir sind nicht alleine. Wir sind nicht auf uns gestellt, sondern Gottes Gegenwart erfüllt diese Erde und Gottes Gegenwart ist für jeden von uns erfahrbar. Der Geist Gottes lebt in uns und was macht er? Er bereitet uns auf diesen Tag vor, auf den Himmel vor, von dem eben Johannes in der Offenbarung spricht. Und es heißt, Jesus sagt zu uns, ihr seid das Salz in der Suppe. Du und ich, wir sind das Salz in der Suppe. Es heißt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es sagt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Jesus kommt auf diese Erde, er bereitet sich auf seine Mission vor, die ungefähr 3 Jahre dauert. Er fastet, er spricht mit seinem Vater und dann geht er, nachdem er seine Jünger berufen hat, auf einen Hügel. Seine Mission startet auf einem Hügel und 3 Jahre später endet sie auf einem Hügel in der Nähe von Jerusalem. Und dann predigt er zu den Menschen, die da schon zahlreich zu ihm kommen und zu seinen Jüngern. Und diese Predigt ist uns im Matthäus-Evangelium Kapitel 5 bis 7 überliefert. Eine sehr lange Predigt, länger als die, die ich heute hier halten werde. Und diese Predigt, eigentlich ist es mehr eine Lehre, ist uns bekannt als die sogenannte Bergpredigt. Die Bergpredigt, obwohl Jesus oftmals auf Hügeln und Bergen gepredigt hat. Aber sie unterscheidet sich eklatant von vielen anderen Predigten, denn Jesus erklärt uns, was Gott vorhat. Wie er möchte, dass wir in dieser Zwischenzeit leben, zwischen dem ersten Paradies, aus dem wir, das wir damals verloren haben, wie es die ersten Seiten der Bibel berichtet haben, und dem zweiten Paradies, auf das wir hinleben. Wie wir in dieser Zwischenzeit uns vorbereiten können. Und wenn wir diese 3 Kapitel lesen, dann merken wir, wie herausfordernd das ist, was dort steht. Zunächst geht es darum, dass Jesus den Menschen, die auf das Reich Gottes warten, eine tiefe Sehnsucht im Herzen haben, dass sich ihre Verhältnisse verändern und eine Hoffnung im Herzen haben, dass dies durch das Eingreifen des Gottes Israels passiert. Zunächst tröstet er diese Menschen und sagt, glücklich seid ihr. Glücklich seid ihr, wenn ihr vielleicht als geistlich Arme angesehen werdet und nicht in den Synagogen ganz vorne die ersten Reihen füllt. Glücklich seid ihr, die ihr darunter leidet, dass dieses Volk, dass euer Volk euch immer mehr von Gott entfernt. Glücklich seid ihr, wenn ihr sanftmütige Menschen seid und nicht mit Gewalt auf Gewalt reagiert. Selig seid ihr, wenn ihr hungert und dürstet, dass die Gerechtigkeit Gottes in eurem Leben und in eurer Gesellschaft einkehrt. Selig seid ihr, glücklich seid ihr, wenn ihr barmherzige Menschen seid, wenn ihr versucht, eure Herzen reinzuhalten, wenn ihr den Frieden sucht und wenn ihr verfolgt werdet, weil ihr euch zu Gott haltet. Selig, glücklich, ich gratuliere euch. All diese Menschen, die vielleicht unter den Situationen leiden, in denen sie leben, gratuliert Jesus und sagt, haltet durch. Gott sieht euer Leiden und er steht an eurer Seite. Und dann geht es weiter. Da macht Jesus deutlich, dass die Gebote Gottes, die wir im Alten Testament schon lesen, die 10 Gebote, immer noch Geltung haben und dass er nicht gekommen ist, diese Gebote aufzulösen, sondern ganz im Gegenteil, dass er erklären will, was Gott wirklich sich gedacht hat mit diesen Geboten. Du sollst nicht töten. Das ist das, was im Alten Testament steht. Und Jesus sagt, das fängt schon bei den Gedanken an. Wer seinem Bruder zürnt, ist schon des Gerichts schuldig. Du sollst nicht Ehe brechen. Auch das geht eigentlich schon los, wenn wir darüber nachdenken, aus der Ehe auszubrechen oder wenn wir die Beziehung zu einem anderen Menschen mehr begehren als die zu unserem Ehepartner. Du sollst keinen falschen Eid schwören. Eigentlich sollst du überhaupt nicht schwören. Dein Reden soll so sein, dass es verlässlich ist. Immer und zu jeder Zeit. Du hast gelesen, dass es heißt Auge um Auge, Zahn um Zahn. Übrigens eine Vorschrift, die unseren Zorn begrenzen soll, dass Gott damit eigentlich meint, du musst dich nicht rächen, sondern du kannst auch aushalten, wenn dich jemand verletzt und ihm sogar weiteres Unrecht in Kauf nehmen. Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen, heißt es im Alten Testament. Und Jesus sagt, liebt eure Feinde und bittet für die, die verfolgt werden. Und dann geht es weiter Weitere Aufforderungen in der Bergpredigt zur Vergebungsbereitschaft, zum Fasten, zum Umgang mit Besitz und Geld, zum Nichtsorgen, zum Nichtrichten über andere Menschen und zum Gebet. Ich weiß, das ist jetzt eine richtige Packung. Wir fliegen da jetzt so quasi drüber. Aber mir ist wichtig zu sehen, wie Jesus quasi sein Programm am Anfang seiner Wirksamkeit vorstellt und niemand im Unklaren lässt, was er vorhat. Niemand im Unklaren lässt, was Gott möchte. Und dann gibt es so eine goldene Regel, die er dann noch aufstellt, wo alles zusammengefasst ist. Da heißt es, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihn auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Also nicht so schwer zu verstehen, intellektuell nicht schwer zu verstehen. In der Bergpredigt steht, dass wir unser Licht leuchten lassen sollen als Christen, sodass Menschen quasi unsere guten Werke sehen, unseren Lebensstil sehen und an unserem Leben erkennen können, dass Gott existiert. Dass unser Leben wie Salz ist, dass diese Welt würzt. Zu Hause kriege ich immer geschimpft, wenn ich zu stark salze. Aber ich glaube, an dieser Stelle können wir nicht genug Salzkraft haben, die Gesellschaft zu durchdringen. Und es gab immer wieder Menschen, die über diese Bergpredigt nachgedacht haben und die auch versucht haben, sie umzusetzen. Die spannende Frage ist ja auch, ob das, was hier steht, quasi von jedem gelebt werden kann, ob es auch zum Beispiel Maßstab ist für staatliches Handeln. Und das ist umstritten. Aber diese Menschen hier ganz links, Leo Tolstoi, Mahatma Gandhi, Martin Luther King und Nelson Mandela, in unterschiedlichen Zeiten gelebt, haben die Bergpredigt sehr ernst genommen und sind inspiriert worden, auch politisch, den Weg der Gewaltlosigkeit zu gehen. Und ich will jetzt nicht näher darauf eingehen, aber mit all diesen Menschen verbinden wir gewaltlosen Widerstand und eine Veränderung der Gesellschaft. Und es gibt einen Text von Leo Tolstoi, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Da heißt es, aus allen Evangelien trat mir stets als etwas Besonderes die Bergpredigt entgegen. Und sie war es, die ich am häufigsten las. Nirgends spricht Christus mit solcher Feierlichkeit wie hier. Nirgends gibt er so viel sittliche, klare, verständliche, jedem gerade zu Herzen gehende Regeln. Nirgends spricht er zu einer größeren Masse allerhand gewöhnlicher Leute. Wenn es überhaupt klare, bestimmte christliche Gesetze gibt, so müssen sie hier ausgesprochen worden sein. Wenn ich diese Regeln las, überkam mich stets eine freudige Gewissheit, ich könne sogleich von dieser Stunde an alles das tun, was von mir verlangt wird. Ich weiß nicht, ob er da viele Leute findet, die ähnlich denken oder reagiert haben. Am liebsten würde ich gleich loslegen, sagt Tolstoi, und das in meinem Leben umsetzen, in meiner Gesellschaft umsetzen. Er hat ein Gut gehabt mit Bediensteten und tatsächlich auf diesem Gut versucht, nach der Bergpredigt zu leben mit seinen Leuten. Er hat Literatur geschrieben, die heute noch uns inspiriert. Und ganz wichtig ist auch für den christlichen Glauben. Aber wenn wir die Reaktion lesen der Menschen damals, also der Menschen, die Jesus unmittelbar zugehört haben, dann heißt es, sie waren entsetzt. Das war ihnen zu hart. Sie fühlten sich komplett überfordert von dem, was Jesus da sagte. Das war die Reaktion der Menschen damals. Wir kennen die Reaktion Tolstois. Wie ist deine Reaktion? Wie denkst du, wenn du das vor Augen hast, die Bergpredigt, die andere Backe hinzuhalten, Feinde zu lieben? Ich empfinde das als sehr herausfordernd. Als junger Christ stand ich vor der Frage, ob ich zur Bundeswehr gehe oder Zivildienst leiste. Ist schon lange her, zugegebenermaßen. Aber natürlich kannte ich die Bergpredigt und musste zu einer Antwort finden. Und viele Leute, die ich kannte, haben damals den Wehrdienst verweigert, weil sie nicht eben mit der Waffe in der Hand Dienst tun wollten. Ich bin damals zur Bundeswehr gegangen, weil ich mir dachte, es ist auch gut, dass der Staat Möglichkeiten hat, sich zu schützen. Aber man kann zu unterschiedlichen Antworten kommen an dieser Stelle, was staatliches Handeln zum Beispiel betrifft. Und trotzdem ist die Bergpredigt eine Predigt, die gelebt werden will und die ich in meinem Leben auch umsetzen möchte. Ich habe einen Bruder, der mittlerweile schon verstorben ist, und 2007 ist unser Vater gestorben. Und mein Bruder hat damals quasi von mir den Erbteil gefordert, nur es gab keinen Erbteil. Und wir haben uns damals quasi zerstritten. Und ich habe dann immer wieder versucht, meinem Bruder quasi Brücken zu bauen, aber er hat nicht mit sich reden lassen. Und ich war wirklich verbittert, weil es galt auch, unsere Eltern zu pflegen. Und mein Bruder hat sich komplett rausgehalten. Die ganze Last lag auf den Schultern von mir und meiner Familie. Jahrelange Last. Aber ich hatte einen Freund, der hat gesagt, Arno, das ist dein Bruder. Und du weißt, was du zu tun hast. Reagiere nicht so, wie du es als natürlicher Mensch jetzt tun würdest, sondern bete für ihn. Versuche ihn zu erreichen. Zeig ihm, dass du für ihn bist, trotz all dem, was du da gerade erlebst. Und ich bin froh, dass ich einen Menschen an meiner Seite hat, der mich ermutigt hat, nicht auf das zu gucken, was ich da erlebe, nicht auf mein Herz zu schauen, das sich gerade verbittert, sondern auf das zu sehen, was Christus in meinem Leben möglich machen kann, wenn ich das ernst nehme, was er da sagt. Und ihr Lieben, das hat mir wirklich geholfen, dorthin zu fahren, auch wenn mein Bruder dann, den ich vorm Haus antraf, sich umgedreht hat und in das Haus hineinging. Ich konnte es verarbeiten. Und dann sind wir hierher gezogen. Mein Bruder hat in Kaltenbrunn bei Garmisch gelebt und ich habe ihm eine Karte geschrieben, dass wir jetzt umziehen und meine Kontaktdaten. Und als wir schon einige Jahre hier lebten, 11 Jahre nach diesem Crash, also muss es 2018 gewesen sein, klingelt bei mir daheim das Telefon und mein Bruder ist am Apparat. Hallo, wie geht's? Könnt ihr euch das vorstellen? Ich bin fast in Ohnmacht gefallen. Ich habe ihn dann danach besucht und wir haben miteinander gesprochen. Wir konnten das alles nicht mehr aufarbeiten, was damals passiert war. Aber mein Bruder hatte sich verändert. Er war offener und wir hatten wirklich sehr, sehr schöne Begegnungen. Und ich bin froh, dass mein Herz quasi frei war für diese Begegnung. Dass ich ihm mit Liebe und Respekt auch begegnen konnte. Vor 2 Jahren ist er gestorben. Aber das, was bleibt, das ist diese Erfahrung. Diese Erfahrung, dass es sich lohnt, an Gott zu halten. Und sich nicht die natürlichen Reaktionen quasi zu rechtfertigen, sondern sich danach auszustrecken, dass der Heilige Geist unsere Herzen verändert. Und ich glaube, er kann das und er tut das in vielen Situationen, wenn wir das zulassen und wenn wir danach streben. Ja, das ist die entscheidende Frage, wie wir über diese Bergpredigt denken. Und es gibt viele Gründe zu sagen, dass diese Bergpredigt nicht abzuschwächen ist, sondern dass sie, obwohl sie uns überfordert, ein Maßstab ist, den wir vor Augen haben sollten, mit der Bitte, dass Gott uns dazu verändert, diesen Maßstab auch zu halten. Die Bergpredigt erklärt sich selber, sie sagt von sich, dass sie tatsächlich so gelebt werden will. Die Bibel erhebt den Anspruch insgesamt, das heißt, wir lesen im Neuen Testament viele Bezüge auf die Bergpredigt, wenn es um Feindesliebe geht zum Beispiel oder um andere Dinge. Sie ist letztlich die Essenz des christlichen Glaubens, die das ganze Neue Testament durchdringt. Und wenn ich die Bergpredigt relativieren würde, dann müsste ich das ja auch mit vielen anderen Dingen tun, auch mit den Zusagen Gottes, die ich dann auch nicht ganz so ernst nehmen kann. Aber mein stärkstes Argument ist, dass Jesus selbst nach der Bergpredigt gelebt hat. Und wenn wir ihn ansehen, dann müssen wir nicht theoretisch unterwegs sein, sondern dann können wir wirklich sehen, was es bedeutet, nach Gottes Willen zu leben. Bis hin zur Feindesliebe, bis hin nach Golgatha, wo Jesus gebetet hat für diejenigen, die ihn ans Kreuz genagelt haben. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wenn wir danach leben, dann ist uns eins versprochen und zugesagt. Es wird einen Unterschied in dieser Welt machen. Nicht nur für uns persönlich, sondern auch für die Menschen, die unser Leben ansehen, die an unserem Leben teilhaben. Sie werden danach fragen, aus welcher Kraft, aus welcher Überzeugung kannst du anders handeln, als ich das vielleicht kann. Und dann dürfen wir an Gott verweisen und sagen, das ist nicht meine Kraft, das ist nicht meine Anstrengung, sondern das ist erbeten, es ist geschenkt und manchmal ist es auch erkämpft. Aber ich weiß, es ist der Weg. Und ich weiß, wenn er vielleicht auch mit Widerständen behaftet ist, er wird zum Ziel führen und Gott wird dadurch geehrt und mein Leben wird dadurch heil. Ihr Lieben, mittendrin in der Bergpredigt ist das Vaterunser-Gebet. Und wenn wir dieses Gebet vor Augen haben, dann merken wir sehr stark, wie es eigentlich genau darum geht. Nämlich das, was Jesus da drumherum erzählt, auch zu leben, zu verinnerlichen und dafür zu beten, dass das Wirklichkeit wird. Ich habe hier eine etwas andere, freiere Übersetzung mitgebracht, die uns vielleicht nochmal hilft, den inhaltlichen Zugang noch besser zu finden. Es geht um den Vater im Himmel, und zwar unseren Vater, nicht nur meinen, unseren, der uns miteinander verbindet und eben auch verbindet mit allen Menschen auf dieser Welt, die seinen Namen anrufen. Und es geht darum, dass sein Name groß in dieser Welt wird, dass er seine Herrschaft aufrichtet und dass der Wille Gottes auch in dieser Welt sichtbar wird, an Geltung gewinnt und umgesetzt wird. Das beten wir im Vater unser. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden, in meiner Umgebung, in meinem Leben, in meiner Familie, in meinem Freundeskreis. Und dann die Bitte nach dem täglichen Brot, nach dem, was wir zum Leben brauchen. Ich habe viel mehr, als ich zum Leben brauche und ich glaube, viele von uns. Wie reich hat uns Gott hier im Westen Europas beschenkt? Und das Bewusstsein bei all dem guten Willen, den wir aufbringen, werden wir immer wieder scheitern, werden immer wieder schuldig werden. Und auch damit lädt uns Gott ein, zu ihm zu kommen, diese Schuld zu bekennen und wieder neu anzufangen. Und das ganz Entscheidende, mitten im Zentrum, die Vergebung auch an diejenigen gerichtet, die an mir schuldig geworden sind. Es ist unmöglich, Vergebung in Anspruch zu nehmen, ohne sie auch anderen zu gewähren. Die Bitte um Bewahrung vor Bösen, vor Einflüssen, die uns von Gott wegziehen wollen. Und dann die Proklamation, dass Gott eben nicht ein entfernter Gott ist, sondern dass ihm das Reich, das schon jetzt beginnt, gehört. Dass er die Kraft ist, die wir jetzt schon erleben dürfen. Und dass er die Herrlichkeit schon jetzt für uns sichtbar macht, aber eines Tages in Ewigkeit, wenn wir bei ihm sein werden. Was für ein Gebet. Und ich lade euch ein, dass wir es jetzt beten, und zwar etwas anderen Weise, als wir es normalerweise tun. Ich lade euch ein, dass wir jeweils einen dieser Verse, eine dieser Bitten aussprechen, und zwar, dass jeder von uns tut in der Weise, dass es einfach ausspricht, und zwar nicht der Reihenfolge, sondern das, was ihm gerade jetzt wichtig geworden ist, einfach laut ausspricht. Und dass wir es vielleicht ganz kunterbunt dann zusammen beten, aber dass wir das, was wir sagen, dass wir das mit Überzeugung sagen, mit Demut und mit dem Wunsch, dass Gott es hört. Wenn dann eine dieser Passagen vielleicht nicht genannt wird, ist es überhaupt nicht schlimm. Aber ich lade euch ein, dass wir jetzt aufstehen und dass wir einen Moment der Stille haben und einfach das aussprechen, was uns jetzt berührt und was auf unserem Herzen ist.